Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum ersten humanistischen Magazin in diesem Jahr. In der Sendung im Herbst haben wir eine Reihe zu den Angeboten des HVD begonnen. Diese möchten wir heute fortsetzen, und zwar mit dem Turm der Sinne, denn er feiert sein 10-jähriges Bestehen. Danach hören Sie unsere Kurzmeldungen und schließlich einen informativen Beitrag zum Koordinierungsrat säkularer Organisationen. Den Turm der Sinne kennt hier in Nürnberg fast jeder. Er hält für seine Besucherinnen und Besucher Überraschendes bereit und konfrontiert sie mit Fragen an ihre Wahrnehmung. Entspricht das, was wir sehen, fühlen, schmecken und riechen, wirklich der Realität, selbst wenn wir uns ganz sicher sind? Dabei kann man die eigene Wahrnehmung auf die Probe stellen und erfahren, warum wir uns täuschen und wie wir trotzdem zu verlässlichen Erkenntnissen kommen können. Um etwas mehr zum Turm der Sinne zu erfahren, begrüße ich nun Herrn Dr. Rainer Rosenzweig, den Geschäftsführer des Turms der Sinne. Guten Tag, Herr Rosenzweig.
Guten Tag.
Möchten Sie uns zum Einstieg vielleicht 1, 2 Kostproben geben, welche Experimente die Besucherinnen und Besucher erwarten?
Naja, eins der verblüffendsten Phänomene im Turm der Sinne kommt ja gleich am Anfang. Das ist das Phänomen des sogenannten Ames-Raums, wo man vom Riesen zum Zwerg mutieren kann. Das zeigt uns auch gleich, wie die Wahrnehmung funktioniert, worum es im Turm der Sinne geht. Mhm. Auf verschiedenen Stockwerken geht es dann um Riechen und Schmecken, um räumliche Wahrnehmung, um allgemeine Wahrnehmungsphänomene, um das Gehirn. Und im obersten Stockwerk wird das Ganze dann nochmal durch ein Fazit zusammengefasst, wo an dem Beispiel der sogenannten Shepherd-Tische nochmal gezeigt wird, was man denn an Botschaften mit nach Hause nehmen kann. Mehr wird dazu jetzt mal noch nicht verraten.
Nun geht es ja nicht nur darum, die Leute einfach zu verblüffen. Wie würden Sie das Konzept dahingehend umschreiben?
Ja, zunächst mal geht es darum, einfache Wahrnehmungsphänomene zu zeigen, die uns auch so ein bisschen von der Hybris befreien, zu sagen, ich habe es am eigenen Leib erlebt, also ist es genau so, wie ich das denke. Mhm. Wir zeigen Phänomene, die zunächst mal verblüffend aussehen, zunächst mal auf eine Deutung hinweisen, die aber dann letztlich ganz anders ist. Das heißt, wir lernen so ein bisschen, unsere Wahrnehmung richtig einzuordnen, kritisch zu hinterfragen und uns klar zu werden, dass nicht immer wahr ist, was wir wahrnehmen.
Seit 10 Jahren bringt der Turm der Sinne die Menschen zum Staunen. Mit seinem einmaligen Angebot ist er nicht mehr aus der Stadt wegzudenken. Wie war denn das vor 10 Jahren?
Naja, zurück geht das Ganze eigentlich auf eine erste Sitzung von interessierten Menschen, die schon im November 1995 stattgefunden hat. Da hat sich dann der sogenannte Arbeitskreis Turm der Sinne konstituiert. Mhm. Danach ist dann das Konzept entstanden. Seit 1998 gibt es regelmäßig Symposien im Herbst jährlich. Und im Jahr 2002 ist es dann gelungen, einen Sponsor für die Erstinvestitionen zu finden. Die Zukunftsstiftung der Stadtsparkasse Nürnberg für die Stadt Nürnberg hat sich bereit erklärt, die Erstinvestitionen zu übernehmen. Und am 15. März 2003 war es dann soweit, am Westtor der Nürnberger Stadtmauer konnte das Hands-on-Museum Turm der Sinne eröffnet werden.
Der Turm der Sinne bietet aber noch mehr. Sonder- und Wanderausstellungen und gemeinsame Veranstaltungen mit dem Planetarium oder auch das populäre Symposium im Herbst. Das Symposium ist ja genau genommen die Veranstaltung des Jahres.
Ja, richtig. Auch in diesem Jahr wird es ein Symposium geben, und zwar zum ersten Mal in der Stadthalle Fürth. Dort wird es dann um das Thema Bewusstsein, Selbst, Ich, die Hirnforschung und das Subjektive gehen. Und ich kann schon so viel verraten, dass eine große Prominenz an Hirnforschern da sind. Christoph Koch, ein sehr berühmter Hirnforscher vom Caltech in Kalifornien, wird zu Gast sein und dort die Einführungsrede halten. Mhm. Darüber hinaus kommen Wolf Singer, John Dylan Haynes, Brigitte Falkenburg und viele weitere interessante Referentinnen und Referenten. Das Programm findet sich unter turmdersinne.de/Symposium.
Dieses Jahr umrandet ja die Brain Week im März die Gala zum 10-Jährigen. Um welche Hirne wird es da gehen?
Ich vermute mal um die Hirne von uns allen. Die Brain Week findet ja jährlich statt. Das ist eine Initiative, die aus den USA kommt und schon seit mehreren Jahren in Deutschland auch aufgegriffen wird, um Veranstaltungen rund um das Gehirn zu machen. Dort wird es eine Öffnungsveranstaltung am 10. März geben im Marmorsaal. Es wird am Dienstag, 11. März eine Lesung geben in der Stadtbibliothek. Darüber hinaus wird es Filme im Casablanca geben, Sonderführungen im Turm der Sinne. Mhm. Und der Höhepunkt wird dann eine Benefizgala Skala sein, und zwar genau 10 Jahre nach der Öffnung des Turm der Sinne am 15. März 2013 im großen Aufsesssaal des Germanischen Nationalmuseums.
Die Gala am 15. März hält natürlich, wie der Turm der Sinne, jede Menge Überraschendes bereit. Außerdem spielen Hilde Pohl und Jogo Pausch, und man kann an einer hochkarätig besetzten Diskussion zur Wissenschaftskommunikation als Kultur- und Standortfaktor teilnehmen. Mehr Informationen finden Sie im Netz unter www.turmdersinne.de. Schön, dass Sie im Studio waren, Herr Rosenzweig. Auf Wiedersehen. Vor unserem nächsten Beitrag zum Koordinierungsrat säkularer Organisationen hören Sie das Neueste aus der Welt des Humanismus mit unseren Kurzmeldungen.
Fürth. Gleich 2 Einrichtungen des HVD Bayern wurden ausgezeichnet. Die Juniorhelfer und die Streitschlichter an der Humanistischen Grundschule gewannen einen mit 2.500 Euro dotierten Wettbewerb der Sparkasse Fürth. Und die Kinder in der Kita Südstadtpark sind seit Herbst Öko-Kids, weil sie vorbildliche Projekte zum Thema Ernährung und Globalisierung umgesetzt haben. Damit werden erneut das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die pädagogische Arbeit des Humanistischen Verbandes gewürdigt. Stuttgart. Nicht nur die bayerischen Humanisten eröffnen fleißig Kitas. Ab September startet auch in Stuttgart die erste humanistische Einrichtung. 5 Jahre dauerte das Genehmigungsverfahren und zunächst sollte ein kirchlicher Träger die kommunalen Mittel erhalten. Nach dieser langen Wartezeit konnte der Bau dann im Dezember letzten Jahres begonnen werden. Berlin-Brandenburg. Die evangelische Kirche wehrt sich gegen die Übernahme einer Obdachlosenambulanz durch einen humanistischen Träger. Denn die Anlaufstelle sei in einem Gemeindehaus untergebracht und der HVD versuche, die Dominanz der Kirchen einzudämmen. Die kirchliche Grundordnung schließe nicht nur eine Übernahme durch Humanisten, sondern auch, Zitat, die Einrichtung eines Bordells oder einer Waffenfabrik, eine Vermietung an Links- oder Rechtsradikale aus, Zitat Ende. So die Berliner Zeitung zu den Argumenten der kirchlichen Vertreter. Wenn sich bis Ende Juli kein diakonischer Träger findet, muss die Straßenambulanz nach 11 Jahren Betrieb schließen.
Eine weitere Neuigkeit ist die Wahl des bayerischen HVD-Vorsitzenden Helmut Fink zum Vorsitzenden des Koordinierungsrates säkularer Organisationen, kurz KORSO. Helmut Fink ist außerdem Vizepräsident des HVD-Bundesverbands und der Humanistischen Akademie Bayern. Wir haben mit ihm über den Koordinierungsrat gesprochen.
Mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland ist konfessionsfrei und orientiert sich mehrheitlich an humanistischen Werten. Im Gegensatz zu den Kirchen steht die Politik den Konfessionsfreien aber weitgehend konzeptionslos gegenüber. Die Realität ist davon geprägt, dass es für Konfessionslose kaum eine politische Wahrnehmung und ernstgenommene Interessenvertretung gibt. Der HVD Bayern und der HVD Bundesverband beschäftigen sich genau mit dieser Thematik. Der Bundesverband ist im KORSO vertreten und auch dieser engagiert sich hier als quasi Dachverband. Zu den erklärten Zielen des Koordinierungsrates gehören unter anderem die komplette Trennung von Staat und Kirche, die Gleichbehandlung von konfessionsfreien und religiösen Menschen und die Einführung eines integrativen Ethikfaches in der Schule. Die Verwirklichung der Gleichbehandlung auf Grundlage der weltanschaulichen Neutralität des Staates bildet also die Hauptforderung des KORSO. Diese politischen Forderungen müssten nach mittlerweile 4-jährigem Bestehen des KORSO mit Leben gefüllt werden, war er doch, wie der atheismuskritische Publizist und Autor Alexander Kissler schreibt, bisher nicht übermäßig aktiv.
Nun, die Mitgliedsorganisationen des KORSO sind recht unterschiedlich. Unterschiedlich groß, in verschiedenen Gegenden Deutschlands aktiv, auch die Art der Aktivitäten ist unterschiedlich. Neben unserem Humanistischen Verband mit seinen Landesverbänden und seinen Dienstleistungsangeboten gibt es da auch Spartenanbieter für Jugendweihe und Jugendarbeit und auch eher politisch engagierte Vereinigungen, denen vor allem die strikte Trennung von Staat und Kirche wichtig ist und die deswegen laizistische Positionen vertreten. Und auch die weltanschauliche Arbeit kann ganz unterschiedlich aussehen im säkularen Spektrum, wenn ich etwa die traditionellen freireligiösen Gemeinden in Südwestdeutschland vergleiche mit den jungen Gruppen evolutionärer Humanisten, die sich im Umfeld der Giordano-Bruno-Stiftung gebildet haben und die oft stark studentisch geprägt sind. Da ist es für den KORSO, denke ich, nötig, einfach das zu tun, was der Name sagt, nämlich koordinieren. Koordinierungsrat säkularer Organisationen, also koordinieren, Kontakte pflegen, sich gegenseitig informieren und vernetzen um dann arbeitsteilig das zu vertreten, was allen gemeinsam wichtig ist, nämlich die Ideale der Aufklärung und die Interessen der Zweifler und Ungläubigen stärker in die Öffentlichkeit zu bringen.
Der Koordinierungsrat ist also ein recht bunter Haufen und der interne Abgleich ist Voraussetzung für eine produktive Arbeit für die Mitglieder und nach außen. Wenn sich der Corso nun zunächst mit sich beschäftigen muss und es dabei auch Gegensätze gibt, dann interessiert natürlich, was an gemeinsamen Zielen vorrangig verfolgt wird.
Es gibt ja auch im Konkreten durchaus gemeinsame Forderungen der säkularen Organisationen, etwa die Ablösung direkter Staatsleistungen an die Kirchen. Also das ist konkret die Bezahlung von Bischöfen und des Landeskirchenrats, einschließlich Pensionen aus allgemeinen Steuermitteln, so wie das in Bayern ja noch der Fall ist. Das betrachten wir heute als ungerechtfertigte Privilegien. Ein weiteres Thema ist die Frage, wie weit darf der religiös-weltanschauliche Tendenzschutz im Arbeitsrecht gehen, wenn etwa Menschen gekündigt wird, nur weil sie geschieden sind oder weil sie wieder verheiratet sind, oder wenn Menschen gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht offen ausleben dürfen, weil sie sonst ihren Arbeitsplatz verlieren. Da haben wir ein kritisches Auge drauf. Eine weitere Frage ist die Interessenvertretung etwa in Rundfunkräten, in denen ja kirchliche Vertreter sitzen, säkulare meist aber nicht. Da ist momentan eine Neuregelung im Bereich des Südwestfunks angedacht. Das sind alles so politische Themen, bei denen letztlich Lobbyarbeit legitim und notwendig ist und wo die säkularen Organisationen verstärkt mitsprechen sollten. Ich freue mich in diesem Zusammenhang, das will ich noch durchaus anfügen, ich freue mich auf spannende Begegnungen und Kontakte, die weit über Bayern hinausreichen.
Der Koordinierungsrat wird also auch in nächster Zeit nicht um einen intensiven Austausch seiner Mitglieder herumkommen. Was sich beim Corso in Zukunft bewegen wird, das lesen Sie auch unter www.corso-deutschland.de.
Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir auch schon am Ende der Sendung angekommen. Alle Beiträge finden Sie wie immer auf der Internetseite www.hvd-bayern.de als Podcast zum Anhören und Herunterladen. Auf unserer Internetseite erfahren Sie auch mehr über unsere aktuellen Veranstaltungen und Aktivitäten. Am Sonntag, den 24. Februar, ist das PEN-Mitglied Prof. Dr. Horst Herrmann zu unserem philosophischen Frühstück zu Gast. Er fragt: Aufklärung 2.0. Besseres Wissen und Chancen für alle? Denn Chancengleichheit, Menschenrechte, Bildungsgerechtigkeit und Emanzipation als Ziele der Aufklärung gelten noch lange nicht für alle. Am 15. März feiert dann der Turm der Sinne als kleinstes Science Center der Welt sein 10-jähriges Bestehen mit einer Benefizgala im Germanischen Nationalmuseum. Außerdem startet das Programm der Jugendfeier 2013. Hierzu auch mehr auf der neuen Internetseite www.jugendfeier-bayern.de. Neuigkeiten rund um den Humanismus finden Sie auch auf www.diesseits.de. Schauen Sie doch mal rein. Ich danke für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal, am 26. Mai um 6.30 Uhr.